Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Das Allerwichtigste über Hiskia, den König des Südreiches Juda, steht im zweiten Buch der Könige gleich am Anfang der Berichterstattung über ihn. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Der Begriff Vater wird hier, wie so oft in der Bibel, in einem übertragenen Sinn verwendet. Heute würde man wohl sagen, wie sein Vorfahre David, wobei wir vermutlich gar nicht erst auf die Idee kommen würden, die Charaktereigenschaften einer noch lebenden Person mit denen einer anderen Person zu vergleichen, die schon seit rund 250 Jahren tot ist. Aber der ehemalige König David gilt bis ins Neue Testament hinein als der Idealtyp eines Königs. Er war einerseits mutig und glaubensstark, zögerte aber auch nicht, sich vor Gott zu demütigen, wenn er etwas Falsches gemacht hatte. Und an falschen Entscheidungen und sündhaften Taten braucht man in Davids Leben wahrhaftig nicht lange zu suchen. Hiskia ist also ein König, der seinem Vorfahren David in vielerlei Hinsicht das Wasser reichen kann. In Kapitel 19 wurde geschildert, wie er sich von dem fragwürdigen Freundschaftsangebot des Assyrerkönigs Sanherib nicht einwickeln ließ, sondern auf Gottes Macht vertraute. Und Hiskia konnte miterleben, wie die Assyrer tatsächlich unter herben Verlusten den Rückzug aus dem Südreich Juda antraten. Im vor uns liegenden Kapitel 20 wird nun berichtet, wie Hiskia in eine sehr persönliche Lebenskrise kommt, und man darf gespannt sein, wie er damit zurechtkommt. Doch zunächst möchte ich Sie noch herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, wird geschildert, wie Hiskia, der König des Südreiches Juda, schwer erkrankt und den nahen Tod vor Augen hat. Weil ich persönlich vor Jahren selbst in eine solche Situation gekommen bin, berührt mich diese Geschichte wahrscheinlich mehr als manch anderen Menschen, der noch nie eine solche Lebenskrise durchlebt hat. Manche Vorstellungen, die man sich in gesunden Tagen vom eigenen Lebensende macht, ändern sich eben, wenn man plötzlich erfährt, nach menschlichem Ermessen bleiben mir nur noch so und so viele Wochen, Monate oder Jahre. In Vers 1 unseres Bibeltextes wird berichtet, zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Auch im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 32 und im Jesaja-Buch, Kapitel 38, wird die Erkrankung Hiskias erwähnt. Dabei ergänzt jeder einzelne Bericht das Gesamtbild um einige Details, die ich teilweise in meine Erläuterungen mit einfließen lasse. Soweit diese kurze Zwischenbemerkung, zurück zum Inhalt von Vers 1. Für den Propheten Jesaja dürfte es nicht leicht gewesen sein, dem König mitteilen zu müssen, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Obwohl doch im Grunde jeder Mensch weiß, dass der eigene Tod unausweichlich ist und dass es nicht jedem vergönnt ist, lebenssatt in einem hohen Alter zu sterben. Im Hebräerbrief Kapitel 9 heißt es ganz nüchtern, aber doch in erschreckender Offenheit, den Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern jeder Mensch muss sich vor Gott verantworten. So mancher hat sich wohl gelegentlich schon mal überlegt, wie es sich auf das eigene Leben auswirken würde, wenn man das eigene Todesdatum bereits lange im Voraus wüsste. Allerdings gibt es selbst unter Christen auch solche, die den Gedanken an das eigene Sterben weit von sich schieben. Frei nach dem Motto, jetzt will ich erst mal leben, über den Tod und das Sterben kann ich mir später immer noch Gedanken machen. Dabei kann das Nachdenken über den eigenen Tod doch auch eine Hilfe sein, um das Leben sinnvoll zu gestalten. Es ist schon viele Jahre her, da lernte ich einen jungen Pastor kennen, der eine Krebserkrankung glücklich überstanden hatte. Doch eines Tages erhielt ich einen Rundbrief, den er an einen größeren Freundes- und Bekanntenkreis verschickt hat. in dem teilte er mit, dass der Krebs wieder zurückgekommen sei. Ich war wirklich erschüttert. Aber folgenden Gedanken, den er in seinem Rundbrief niedergeschrieben hat, fand ich wirklich hilfreich. Er hat ihn ungefähr so formuliert: In den letzten Tagen ist mir etwas sehr Wichtiges aufgegangen. Seit ich weiß, dass ich bald sterben werde, verändert sich der Stellenwert vieler Dinge, die mir bisher viel bedeutet haben. Meine Bücher, mein Obstgarten, meine Angelausrüstung, auf die ich so stolz war, ich betrachte sie heute mit ganz anderen Augen. Ich bitte Sie, diese Gedanken im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns jetzt wieder unserem Bibeltext und damit dem König Hiskia zuwenden. In den Versen 2 und 3 wird beschrieben, wie Hiskia auf die Nachricht reagiert, dass er bald sterben wird. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Ich denke, dass wohl jeder gläubige Mensch in einer solchen Situation so wie Hiskia handelt. Fast noch im Schock wendet man sich an Gott, der das Leben geschaffen hat und der es auch beenden kann. In meiner Zeit als Gemeindepastor habe ich viele kranke Menschen besucht, für die es keine Hoffnung auf Heilung mehr gab. Darunter auch viele Krebspatienten. Aber ich muss gestehen, als ich eines Tages selbst diese Diagnose bekam, hat mir das beinahe den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte es schlichtweg nicht glauben. Und dann wollte ich es nicht akzeptieren. Ich weiß, einem Christen und erst recht einem Pastor sollte so etwas eigentlich nicht passieren. Aber die direkte Konfrontation mit dem eigenen Lebensende lässt wohl kaum jemanden kalt. Nun, mit Gottes Hilfe und der Hilfe guter Ärzte habe ich meine Krebserkrankung überwunden. Zwar kann ich nicht behaupten, dass sich mein Leben seitdem völlig verändert hat, aber in mancherlei Hinsicht bekomme ich doch von Leuten, die mich schon länger kennen, gesagt: Früher hättest du dies oder das sicher anders bewertet und anders gehandelt. So haben sich zum Beispiel einige darüber gewundert, warum ich mich mehr und mehr aus dem Gemeindedienst zurückgezogen und mehr Zeit in die Radiomission investiert habe. Als ich dann auch noch damit anfing, kreuz und quer durchs Land zu reisen und auf Konferenzen Vorträge zu halten, meinten manche, ich würde mich selbst überfordern, gerade wegen meines angegriffenen Gesundheitszustandes. Aber im Rückblick kann ich nur bezeugen, dass Gott mir die Kraft dazu gegeben hat, weil die Veränderungen in meinem Leben offenbar seinem Willen entsprochen haben. Als ich nach meiner Krebsdiagnose für eine längere Zeit ins Krankenhaus musste, war ich an einem Tag so geschwächt, dass eine Krankenschwester mich bis ans Bett bringen musste. Sie hatte die Befürchtung, dass ich mir noch irgendeine andere Krankheit eingefangen haben könnte. Aber ich selbst merkte, das war nicht der Grund meiner Schwäche, sondern ich hatte schlichtweg Angst, pure Angst. Ich fürchte mich vor dem Sterben, sagte ich zu ihr. Sie selbst war Christin, ihr konnte ich mich anvertrauen. Und doch hatte ich den Eindruck, dass sie meinen Gemütszustand nicht wirklich verstehen konnte. Als sie mich allein zurückließ, tat ich genau das, was auch Hiskia machte. Auf dem Bett liegend, drehte ich mich zur Wand und schrie innerlich zu Gott: Warum, Herr, warum mutest du mir das zu? Herr, ich will noch nicht sterben. Wenn eine Christin oder ein Christ krank wird, ist es für sie oder ihn meistens eine Selbstverständlichkeit, sich im Gebet an Gott zu wenden. Das ist auch vollkommen richtig so. Gern möchte ich aber auch dazu ermuntern, dass andere Christen für die erkrankte Person beten. Ja, dass man andere Christen gezielt darum bittet, vor Gott für die betreffende Person einzustehen. Denn ich bin überzeugt davon, Gott kann Menschen gesund machen. Er kann, aber er lässt sich nicht dazu zwingen. Über die Gründe, warum er dem einen Heilung schenkt und dem anderen nicht, darüber möchte ich als Mensch nicht spekulieren. Trotzdem bin ich davon überzeugt, Gott kann Menschen heilen, und er tut es auch, wenn es nach menschlichem Ermessen nicht mehr möglich ist. Sogenannte Heiler, also Menschen, die über Heilkräfte verfügen, braucht es dazu aber nicht. Mein Arzt damals, ebenfalls ein Christ, hat zu mir gesagt, Ihnen kann nur noch Gott helfen. Ich kann es nicht. Zwar habe ich bis heute nicht verstanden, warum er dann trotzdem von meiner Krankenversicherung honoriert wurde. Andererseits könnte er jetzt gemeinsam mit mir bezeugen, jawohl, Gott hat mich gesund gemacht. Aber ich weiß auch, dass Gott nicht aufgrund meines ach so vorbildlichen Lebenswandels so gehandelt hat. Wem er Heilung schenkt und wem nicht, wie er seine Entscheidungen trifft, das bleibt sein Geheimnis. Und eines ist auch sicher, irgendwann schlägt für jeden von uns das letzte Stündchen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich jetzt ziemlich viel über meine eigenen Erfahrungen gesprochen habe. Aber vielleicht macht es Ihnen ja Mut zu wissen, dass auch ich völlig verängstigt war, als mir das eigene Lebensende plötzlich so nah vor Augen stand. Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dass Jesus die Welt, die Sünde und den Tod überwunden hat, ist ein großer Trost. Aber dieser Trost wischt nicht die Tatsache weg, dass auch Christen Angst haben. Zurück zu König Hiskia. Die Aussicht, bald sterben zu müssen, jagt auch ihm Angst ein. Und in seiner Angst fängt er damit an, Gott verschiedene Argumente aufzuzählen, die ihn sozusagen umstimmen sollen. Hiskia betet, so steht es in Vers 3, Gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Argumente Gott beeindruckt haben. Denn die guten Charaktereigenschaften Hiskias waren ihm schon vorher bekannt. Aber vielleicht hat sich Gott über den Glauben und über die Ehrlichkeit Hiskias gefreut. Oder er wollte einfach nicht, dass Hiskia denkt, er würde für seinen zweifellos positiven Lebenswandel bestraft. Wie es auch sei, ab Vers 4 wird berichtet, Als aber Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm. Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen, und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, spricht Gott. Ich bin mir sicher, das ist immer so, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden. In diesem Fall ist es allerdings auch so, dass Gott auf Hiskias Wunsch eingeht. 15 weitere Lebensjahre bekommt er von Gott geschenkt. Und schon am dritten Tage, nachdem ihm der Prophet Jesaja diese Nachricht überbringt, wird er auf eigenen Beinen zum Tempel spazieren können, um das übliche Dankopfer für seine Genesung darzubringen. Vers 7. Und Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür, und er wurde gesund. Erst an dieser Stelle bekommen wir eine Ahnung davon, woran Hiskia überhaupt erkrankt ist. Bemerkenswert finde ich, dass seine Heilung, die zweifellos von Gott in die Wege geleitet wird, die damals herkömmliche Behandlungsmethode nicht überflüssig macht. Das erinnert mich wieder an meine Krebserkrankung. Obwohl mein Arzt damals zu mir sagte, Ihnen kann nur noch Gott helfen, leitete er sofort alle möglichen Behandlungsmaßnahmen ein. Ich vermute übrigens, dass im Jakobusbrief Kapitel 5 genau diese Vorgehensweise gemeint ist, obwohl viele Christen den betreffenden Vers anders verstehen. Es geht um die Aufforderung, Ist jemand unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Die Salbung mit Öl, die hier erwähnt wird, kann meines Erachtens auf zweierlei Weise gedeutet werden. Entweder als eine Art Zeremonie oder aber als eine medizinische Anwendung. Es würde mich nicht wundern, wenn in dem gerade zitierten Vers die medizinische Anwendung gemeint ist. Der Ratschlag des Jakobus würde dann genau dem entsprechen, was schon König Hiskia erlebt hat. Gott hört auf das Gebet und schenkt Heilung, aber das macht eine herkömmliche medizinische Behandlung nicht überflüssig. Übrigens scheint Hiskia über die Vorgehensweise des Propheten Jesaja und damit letztlich auch über Gottes Vorgehensweise ein wenig verwundert zu sein. Denn in Vers 8 heißt es: Hiskia aber sprach zu Jesaja: Was ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und ich des Herrn Haus hinaufgehen werde am dritten Tage? Mit anderen Worten: Mein lieber Jesaja, im Prinzip zweifle ich ja nicht an der Zusage, dass Gott mich gesund machen will. Und dieser Umschlag aus gepressten Feigen, den du mir auf mein Geschwür gelegt hast, verschafft mir tatsächlich ein bisschen Linderung. Aber ist das schon alles? Willst du mich etwa bis zum dritten Tag hier liegen lassen, in der Ungewissheit, ob es für mich tatsächlich noch Rettung gibt? So gut, wie ich den armen Hiskia auch verstehen kann. Mir hat Gott damals kein Zeichen geschenkt, an dem ich im Voraus erkennen konnte, dass ich wieder gesund werde. Ja, er gab mir nicht einmal eine grundsätzliche Zusage, dass es so kommen würde. Aber was sagt das denn schon aus? Viele Personen, die wir aus der Bibel kennen, wurden vorzeitig aus dem Leben gerissen, obwohl sie ihrem Herrn treu gedient haben. Und manchmal können wir uns nur darüber wundern, wie unterschiedlich es den ersten Christen ergangen ist. So wird im 12. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet, dass der Apostel Jakobus von König Herodes Agrippa dem Ersten getötet wurde, während Petrus auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis entkam. Eine kranke ältere Frau, die ich als Gemeindepastor häufig besucht habe, hat mir in dieser Hinsicht eine wichtige Lektion erteilt. Eines Tages sagte sie zu mir: Sie brauchen nicht dafür zu beten, dass ich gesund werde. Beten Sie lieber dafür, dass ich mich bei Gott geborgen weiß. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 14: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 2. Buch der Könige. Hiskia gibt sich mit der Zusage Gottes, ihm Heilung zu schenken, also nicht zufrieden. Er möchte zusätzlich auch noch ein Zeichen dafür haben. Anscheinend gehört er nicht gerade zu den geduldigsten Menschen. Ab Vers 9 wird berichtet: Jesaja sprach: Dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach: Es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Tja, hätte es damals schon mechanische Uhren gegeben, kein Problem. Die hätte man eben mal schnell um ein paar Stunden zurückstellen können. Aber bei einer Sonnenuhr funktioniert das nur, wenn man sozusagen die Sonne verstellt. Und indem Gott dies offensichtlich tut, erweist er sich als Herr über die Tageszeit und als Herr über die Lebenszeit eines jeden Menschen. Innerhalb von Kapitel 20 erreichen wir nun einen Abschnitt, der von einer Begebenheit in Hiskias Leben berichtet, die bei mir einfach nur Kopfschütteln auslöst. Ich lese weiter ab Vers 12. Zu dieser Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber freute sich über die Boten und zeigte ihnen das ganze Schatzhaus, Silber, Gold, Spezerei und das beste Öl und das Zeughaus und alles, was an Schätzen vorhanden war. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte. Nun frage ich Sie, wie kann man nur so töricht sein? Wenn ein Blumenbote an meiner Haustür klingelt und mir einen Blumenstrauß und eine Karte mit Genesungswünschen überreicht, zeige ich ihm doch auch nicht gleich, wo ich meine Goldbarren versteckt habe. aber Hiskia kann es einfach nicht lassen und veranstaltet für die Gäste aus Babel eine Sonderführung durch die Schatzkammer. Weiter ab Vers 14. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Leute gesagt, und woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia sprach: Sie sind aus fernen Landen zu mir gekommen, aus Babel. Er sprach: Was haben sie gesehen in deinem Hause? Hiskia sprach: Sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist, und es gibt von meinen Schätzen nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Es steht zwar nicht ausdrücklich im Bibeltext, aber ich bin mir fast sicher, dass Jesaja in diesem Moment seine Augen gerollt hat und nur mit Mühe den Ausruf unterdrücken konnte: Wie kann man nur so dumm sein? Aber dann drückt er sich doch ein wenig gewählter aus. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre des Herrn Wort. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag, und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Tja, und die Inventurliste, die von den Boten bei der Sonderführung durch die Schatzkammer gewiss heimlich angefertigt wurde, die wird ihnen dabei sicher eine große Hilfe sein. Aber der materielle Schaden, den Jesaja voraussieht, wird bei weitem nicht alles sein. Seine Prophezeiung muss dem armen König wahrhaft das Blut in den Adern gefrieren lassen. Weiter ab Vers 18. Jesaja spricht: Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Das Wort ist gut, das der Herr geredet hat durch dich, denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Über diese Reaktion Hiskias bin ich gelinde gesagt überaus enttäuscht. Nach mir die Sintflut, denkt er sich, und ahnt wahrscheinlich nicht, was für ein Leid nicht nur auf seine Nachkommen, sondern auf das ganze Volk im Südreich Juda zukommt. Unterdessen endet das 20. Kapitel so, wie wir es in ähnlicher Weise schon öfter gehört haben. Hier die beiden letzten Verse. Was mehr von Hiskia zu sagen ist und alle seine tapferen Taten und wie er den Teich und die Wasserleitung gebaut hat, durch die er Wasser in die Stadt geleitet hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Statt. Tja, was ist nur aus Hiskia geworden in den 15 zusätzlichen Jahren, die er von Gott geschenkt bekommen hat? Er begeht die Dummheit seines Lebens, indem er den Boten aus Babel seine Reichtümer zeigt. Er zeugt einen Sohn, nämlich Manasse, den man später zu den schlimmsten Königen von ganz Israel zählen wird. Und Hiskia legt eine Verantwortungslosigkeit gegenüber den nachfolgenden Generationen an den Tag, die einfach nur sprachlos macht. Ja, Hiskias späte Jahre sind wahrlich kein Ruhmesblatt für ihn. Im 2. Buch der Chronik heißt es: Aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich. Anders ausgedrückt, Hiskia wusste Gottes Güte nicht zu würdigen, und er wurde hochmütig. Und weiter heißt es in diesem Vers: Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Im nächsten Kapitel aus dem 2. Buch der Könige geht es unter anderem um die Regentschaft Manasses. Wie schon angedeutet, erweist sich dieser Sohn Hiskias als ein grausamer und abergläubischer Tyrann. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.